Liebe Gemeinde, ich freue mich wieder einmal, hier bei euch die Predigt halten zu dürfen und ich habe mir Gedanken gemacht, was für eine Botschaft heute wohl passend sein könnte. Nun, ich wusste nicht, dass so viele Gäste da sind, aber das spielt ja keine Rolle. Die biblische Botschaft ist für jedermann und ich freue mich darüber, wieder einige bekannte Gesichter auch von auswärts, von Deutschland oder vielleicht auch noch weiter her sehen zu dürfen. Ja, und da wir so gedanklich unterwegs sind, möchte ich euch als Einführung eine kleine Illustration oder ein Erlebnis erzählen, das einige Jahre zurückliegt. Es war eine Reise, die meine Frau und ich nach Spanien unternommen hatten. Wir waren dort mit dem Flugzeug hingeflogen und wollten wieder zurück von Barcelona nach Zürich fliegen. Und wir hatten uns gut orientiert eigentlich und vorbereitet. Wir waren etwa 2 Stunden vor dem Start wieder am Flughafen und wollten uns einchecken. Man nahm uns das Gepäck ab und dann sagte man uns aber, es tut uns leid, wir haben keinen Sitzplatz für Sie. Der Flug ist überbucht. Aber machen Sie sich noch keine Gedanken, wir werden schauen, was wir tun können. Und so standen wir dann auch, als der Flug aufgerufen wurde, dort am Gate und sahen, wie all die Passagiere ins Flugzeug gingen. Und dann war eine kleine Schlange. Wir merkten dann, dass wir nicht die 2 einzigen waren, sondern dass noch andere auch in der Warteschlange standen. Nach und nach füllte sich das Flugzeug und auf der normalen Kolonne war niemand mehr. Und dann wurde im Flugzeug gezählt und geschaut, wo ist noch ein leerer Platz. Und es kam immer noch mal, hieß es dann, ja, ein Passagier darf noch einsteigen und noch einer. Und so hatten wir doch noch etwas Hoffnung. Aber die Hoffnung erfüllte sich nicht. 3 Personen, meine Frau und ich und noch ein anderer Herr, wir blieben dort am Flughafen. Das Tor wurde geschlossen und der Beamte oder der Angestellte von der Fluggesellschaft sagt, ja, kommen Sie mit. Und so gingen wir dann wieder aus diesem kontrollierten Bereich heraus in sein kleines Büro und dann machte er sich geschäftig daran, zu telefonieren und zu schauen, ob irgendwo von Barcelona eine Möglichkeit bestehen würde, um uns nach Zürich zu bringen. Es dauerte eine ganze Weile. Gut, es war nicht Eile angesagt. Die Flugzeuge waren ja nicht so zahlreich dort. Schließlich fand er für den Mann, der uns begleitete, einen Platz. Einige Zeit später, er würde dann erst am Abend in Zürich ankommen. Und wir 2, wir waren immer noch unbedient. Aber mir kam dann eine Idee. Ich sagte dem Herrn, wissen Sie, wir müssen eigentlich nicht unbedingt nach Zürich fliegen. Sie können uns auch nach Genf oder nach Basel schicken. Wir müssen ja eh mit dem Zug vom Flughafen nach Krattigen ins Berner Oberland fahren. Und das gab ihm dann eine neue Vision. Und dann tüftelte er heraus und sagte, ja, ich habe schlussendlich einen Flug gefunden. Sie fliegen von Barcelona nach Frankfurt und von Frankfurt fliegen Sie dann nach Genf. Aber das klappt, da kommen Sie heute noch an. Gut, wir sind auf das Geschäft eingestiegen und gut, den Flug nach Frankfurt zu erreichen war nicht so schwierig. Wir waren ja schon auf dem Flughafen, mussten, glaube ich, noch 2 oder 3 Stunden warten. Wir bekamen noch ein gratis Mittagessen im Restaurant dort und gingen dann auf den Flug nach Frankfurt. In Frankfurt war es etwas knapp, aber es reichte gerade so auszusteigen und in den Bus und wieder einzusteigen. Und so kamen wir dann doch mit dem Flugzeug nach Genf. Eine schöne Erinnerung bleibt mir aus dieser Reise, als wir nämlich von Barcelona nach Frankfurt flogen, da kamen wir genau hier oben über den Thunersee und ich habe zu Hanni gesagt, wir müssten jetzt eigentlich aussteigen, wir könnten ja runterspringen da wären wir gerade richtig da und wären auch früh genug zu Hause gewesen. Ja, aber trotzdem, wir haben es dann über Genf und mit dem Zug hierher geschafft, bis am Abend daheim zu sein. Unsere Koffer haben es natürlich nicht geschafft, aber das war ja nicht tragisch, die kamen dann einen Tag später an. Was haben wir gelernt aus dieser Erfahrung? Und wir hätten etwas tun können, wir hätten vorher schon elektronisch einchecken können, was man heute ja je länger, je mehr macht. Dann hätte man uns einen Platz reserviert und ein paar andere wären dann übrig geblieben. Was wir auch nicht gewusst hatten, dass eben am Tag zuvor ein Flug ausgefallen war und deswegen ohnehin zu viele Leute da waren, die dann ihre Reise nachholen wollten. Wir waren rechtzeitig da und wir waren doch zu spät. Vielleicht eine halbe Stunde vorher wäre noch irgendein Platz frei gewesen. Zu spät kommen kann schwierig sein, kann Probleme schaffen. Aber vielleicht kann zu spät kommen auch eine Chance sein. Klingt das nicht eigenartig? Ich lade euch ein, dass wir gedanklich jetzt zu unserem Text gehen im Johannesevangelium Kapitel 11. Ihr habt schon einige Verse aus diesem Kapitel gehört. Ich habe diese Verse ausgewählt, weil sie genau auch dieses zu spät kommen beinhalten. Maria, Martha und auch die Leute dort in Bethanien. Sie waren alle der Meinung, Jesus kommt zu spät. Er hätte doch früher da sein sollen. Aber wie kam das Ganze zustande? In Johannes 11 wird uns berichtet, gerade im ersten Vers dieses Kapitels, es lag aber einer krank. Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Maria und Marthas. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Wir werden also eingeführt in diese Familiensituation in Bethanien. Johannes, der diesen Bericht aufgeschrieben hat, lässt uns ein bisschen vorausschauen. Die Salbung von Maria hat eigentlich erst später stattgefunden, wird im Kapitel 12 nämlich erst berichtet. Aber das war ihm hier wichtig zu sagen, dass es um diese Maria geht, die Jesus besonders geliebt hat. Nun, die zwei Schwestern haben einen kranken Bruder. Und sie haben eine Bitte, die sie durch einen Boten zu Jesus bringen lassen. Diese Bitte drückt sich aus in den Worten, Herr, den du lieb hast, liegt krank. Haben wir nicht auch schon solche Botschaften weitergegeben? Da ist jemand krank. Es wird vielleicht sogar vom Podium gesagt, da ist jemand krank in der Gemeinde. Bete für ihn. Such Hilfe für ihn. Interessant fand ich, dass in diesem Vers eigentlich keine Dringlichkeit formuliert wird. Hätten sie nicht sagen können, du musst schnell kommen. Eile, es ist dringend. Nun, sie wussten vielleicht auch nicht, wie schnell Lazarus sterben würde, ob er so schwer krank sei oder ob es nur eine leichtere Krankheit war. Aber ich glaube, es muss schon schwer gewesen sein, sonst hätten sie Jesus nicht gerufen. Es gibt einige andere Stellen im Neuen Testament, wo extra betont wird, dass etwas schnell geschehen soll. Zum Beispiel im Gleichnis, wo die Gäste zum Hochzeitsmahl oder zum Festmahl nicht kommen wollten. In Lukas 14, Vers 21 heißt es dort zu den Dienern: Geht schnell hinaus auf die Straßen und ladet ein. Oder auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Lukas 15, Vers 22 sagt der Vater zu den Dienern: Bringt schnell das beste Gewand, macht schnell. Wenn dieses Wort hier nicht steht bei der Einladung an Jesus zu kommen, so haben die Schwestern vielleicht gedacht, er hat ihn sowieso lieb, er kommt sicherlich schnell. Ja, und die Distanz, so wie wir aus den Umständen wissen, war nicht allzu weit. Jesus war ins Ostjordanland ausgewichen. Er hätte in 1 bis 2 Tagen da sein können, wenn er denn hätte wollen. Und der Bote, der geschickt worden war, war vielleicht schon lange wieder zurückgekehrt zu Maria und Martha und hat ihnen gesagt: Ich habe Jesus informiert. Er weiß Bescheid. Er wird sicherlich kommen. Jesus nun, er reagiert gelassen. Wie ist das, wenn wir beten zu Gott? Wenn wir Hilfe benötigen, beten wir: Lieber Gott, du musst jetzt schnell handeln. Du musst mich wieder gesund machen. Ich habe ja am nächsten Sabbat die Predigt. Ich werde gebraucht. Oder ich muss etwas anderes Wichtiges tun. Setzen wir vielleicht Jesus unter Druck? Du musst jetzt etwas tun. Wir können nicht länger warten. Interessant, dass Jesus hier gar nicht so schnell reagiert. Vers 4 heißt es: Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Und dann bemerkt Johannes, der Schreiber dieser Zeilen, in Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also er hatte sie lieb, er wollte doch etwas für sie tun. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. 2 Tage vergehen. 2 kostbare Tage und nichts tut Jesus. Können wir das ertragen oder werden wir nervös, wenn er nicht handelt? Ich denke, Maria und Martha, sie sind nervös geworden. Sie haben gedacht: Was macht er nur so lange? Der Bote ist schon zurück, aber er ist noch nicht da. 2 Tage. Für die Jünger mag das auch unverständlich gewesen sein. Willst du nicht? Kannst du nicht? Schätzt du die Lage falsch ein? Jesus lässt sich Zeit, eine schwierige Sache anzugehen. Er weiß warum. Maria und Martha wissen es nicht. Die Jünger wissen es auch nicht. Aber dann plötzlich hat Jesus andere Gedanken. Danach, Vers 7, spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, dann wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er redete von dem leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling, genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Ha, eine ganze Menge Missverständnisse entdecken wir in diesem Abschnitt. Jesus war nämlich zuvor dem Konflikt mit den Juden ausgewichen. Sie haben ihn töten wollen, das steht gerade im Kapitel zuvor. Darum war Jesus weggezogen. Und nun haben die Jünger Angst und sagen: Wenn wir wieder dorthin gehen, dort sind unsere Feinde. Das ist gefährlich. Wir könnten mal schnell hin und wieder zurück, aber jetzt willst du so richtig mit uns gehen? Das verstehen sie nicht. Und Thomas, der ja als Zweifler bezeichnet wird, er sagt: Naja, gehen wir mit ihm und sterben wir mit ihm. Für ihn ist es fast ein Gang, ein letzter Gang nach Jerusalem. Aber dann ist ja die andere Sache auch noch da. Jesus sagt, er schläft. Und die Jünger denken, das ist der natürliche Schlaf. Und jetzt sagt er es deutlich: Er ist gestorben. Es ist dann nicht sinnvoll, gar nicht mehr hinzugehen? Was willst du dort noch? Der Tote ist schon tot. Du hättest vorher gehen müssen. Fast könnte man meinen, auch hier hätten die Jünger ihm einen Vorwurf gemacht. Ja, die Situation war nicht einfach. Die Jünger waren verwirrt, Fragen tauchen auf. Ist es wirklich recht, dass Jesus den Dingen jetzt den Lauf lässt, so wie sie kommen? Sind Menschen nur Objekte, mit denen man kalkulieren kann? So kommt es uns auch in unserer Zeit heute manchmal vor, wenn es Krieg gibt, wenn man kalkuliert: Naja, da sterben jeden Tag so viele Leute, das Risiko können wir noch auf uns nehmen, so wie die Großen denken. Und hier nimmt Jesus sogar das Risiko auf sich, dass einer stirbt. Und doch, Jesus hatte ein ganz anderes Motiv. Jesus wollte nicht nur seinem Freund helfen. Mir ist bewusst geworden, dass er diese Handlung vollzogen hat, um seinen Jüngern klarzumachen, dass er nicht nur einen Menschen auferwecken kann, sondern dass er selbst ja ein paar Tage später auch auferstehen würde. Dieses Beispiel sollte eigentlich eine Lehre für die Jünger sein, dass sie an seine Auferstehung glauben könnten. Aber wir wissen ja von den Texten, die uns dann überliefert worden sind, als Jesus im Grab lag, glaubten die Jünger auch nicht, dass er auferstehen könnte, obwohl er das hier nun demonstriert hat. Aber gehen wir mit den Jüngern und Jesus jetzt nach Bethanien, nicht direkt in das Haus. Jesus bleibt noch auf Distanz. Wie es in Bethanien aussieht, das wissen wir aus dem Bericht. Lazarus stirbt, Lazarus wird begraben. Die Leute machen die Botschaft von seinem Tod bekannt. Auch in Jerusalem weiß man, dass Lazarus gestorben ist. Er muss eine bekannte Persönlichkeit sein, jedenfalls in einem größeren Kreis gewesen sein. In Bethanien gab es eigentlich keine Hoffnung mehr. Lazarus war gestorben. Nun aber, als Jesus in die Nähe kommt, geht Martha ihm entgegen. Martha, die Temperamentvolle, die auch dann in dieser anderen Situation für die Speise sorgt und in der Küche hantiert, während Maria zu Jesu Füßen sitzt. Martha ist auch hier wieder die agiert. Und ich denke, es ist gut, wenn es solche Leute gibt, die sich schnell auf den Weg machen, die etwas unternehmen. Martha, sie kommt zu Jesus, sie trifft ihn unterwegs noch, vielleicht vor dem Dorf, ein paar Meter vorher. Und sie begrüßt ihn und die Worte, die sie spricht, die haben wir in der Einleitung gehört: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Eine freundliche Begrüßung, ein glückliches Wiedersehen, auf keinen Fall. Vorwurf nennt man so etwas. Du bist doch zu spät jetzt. Du hättest früher kommen sollen. Trotzdem, Martha ist eine gläubige Frau. Es heißt in Vers 22, aber auch jetzt weiß ich, was du von Gott bittest, das wird Gott dir geben. Doch eine gute Aussage über Martha. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Eine gute Botschaft. Martha interpretiert sie aber anders, als Jesus es gemeint hat. Martha sagt, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das glaube ich. Aber Jesus sagt dann zu ihr, und diese bekannten Verse werden ja oft bei Beerdigungen zitiert, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und der da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ein ganz wichtiger Text, eine ganz wichtige Aussage von Jesus. Und was mich fasziniert, ist, dass Jesus an diese Aussage eine Frage anfügt. Der Schluss von Vers 26 heißt, glaubst du das? Glaubst du das? Es klingt fast wie heute, wenn wir vor einer Taufe stehen und jemand ein Bekenntnis ablegt. Wir haben das hier immer wieder erlebt. Glaubst du das? Was sagst du dazu? Vor anderthalb Wochen habe ich hier eine Abdankung gehalten. Und das sind Momente, in denen man immer wieder sich gewiss werden muss, glaube ich wirklich an die Auferstehung? Oder sage ich das nur, weil das in der Bibel steht und weil ein Pastor das ja sagen soll? Ist das im Herzen drin meine Überzeugung? Weil, wenn ich nicht daran glaube, das sieht ja niemand. Ich kann es sagen und nicht glauben. Hier wird ganz deutlich, Jesus fragt Martha, glaubst du das? Und was antwortet sie? Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ich glaube. Das ist ein entscheidender Punkt. Vielleicht wird aber auch an dieser Stelle noch deutlich, dass man das Wort Jesu missverstehen könnte. In der heutigen Zeit, wo viele Menschen an eine unsterbliche Seele glauben, da denken sie manchmal, dass diese Worte von Jesus und wer da glaubt und lebt an mich, der wird nimmermehr sterben, dass das bedeuten könnte, die Seele wird in die Ewigkeit entrückt, wenn der Mensch stirbt. Das hat Jesus nicht gemeint. Wenn er sagt, er wird nimmermehr sterben, dann bezieht er das auf den zweiten, den ewigen Tod, der ja kommen wird über alle Menschen, die den Erlöser verworfen haben. Soweit zu dieser Aussage und zu Martha. Jetzt kommt ihre Schwester Maria, die hat auch gehört, Jesus ist in der Nähe. Sie kommt auch aus dem Haus heraus, eigentlich hätte sie das wahrscheinlich so ganz im Geheimen tun wollen, aber es gibt Leute, die davon erfahren. In Vers 28 lesen wir weiter, als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf, die ist jetzt schnell, und kommt zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Da ist jetzt Bewegung. Nicht nur Maria geht, auch die anderen gehen mit. Jetzt wollen wir sehen, was dort geschieht. Und Maria kommt zu Jesus. Sie geht hin und fällt ihm zu Füßen und spricht zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Den Satz kennen wir schon. Maria und Martha sind völlig gleichgeschaltet. Sie denken gleich, Jesus hätte früher kommen sollen. Und dann steht hier ein interessanter Vers von Jesus. Jesus, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die da mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Ein komisches Wort vielleicht. Wir verstehen es vielleicht nicht ganz in unserer Sprache. Jesus war emotional berührt davon, dass die Menschen alle so traurig waren und keine Hoffnung hatten und seine Botschaft, dass er hier noch Hilfe bringen konnte, gar nicht in Betracht zogen. Er war sehr betrübt, tief beeindruckt, heißt es in anderen Übersetzungen, innerlich bewegt und erschüttert oder sogar zornig und sehr erregt. Ja, Jesus spürt, dass man nicht zu Recht glaubt, dass er noch Hilfe bringen kann. Und Jesus, nun, er will nicht in das Trauerhaus, da kann er nichts ausrichten. Er fragt in Vers 34, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie antworteten, Herr, komm und sieh es. Und so gehen sie zum Grab und nochmals zeigt Jesus eine starke Reaktion in Vers 35, wo es dann heißt, und Jesus gingen die Augen über, Jesus kamen die Tränen, er weinte, aber wahrscheinlich nicht wegen dem Lazarus, sondern wegen der Menschen, die nicht glaubten. Die Menschen aber interpretieren das und sagen, wie hat er ihn doch so lieb gehabt in Vers 36. Er hat ihn wirklich lieb gehabt, das anerkennen sie. Aber dann kommen wieder die Kritiker. Vers 37. Einige unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Wieder die kritischen Stimmen aus der Menge. Sie machen Jesus Vorwürfe. Du hättest den Tod verhindern können. Die Menschen wissen scheinbar, was Jesus hätte tun sollen. War nicht sein zu spät kommen sogar ein Zeichen seiner Inkompetenz? Konnte er das wirklich? Konnte er jetzt noch helfen? Und Vers 38, da haben wir wieder diese Reaktion von Jesus. wieso verstehen mich die Leute nicht? Er ergrimmte abermals im Geist, heißt es, und kam zum Grab. Und da stehen sie nun, Maria, Martha, die Jünger, eine ganze Menge Leute von Bethanien und von Jerusalem. Und sie sagen, was will er noch? Was will er hier? Jesus aber sagt dann, hebt den Stein weg. Den Stein wegnehmen? Kann man das? Darf man das? Das ist unanständig. Stellt euch vor, man würde auf dem Friedhof sein und jemand sagt, jetzt macht den Sarg wieder auf. Jetzt soll doch der Sarg ins Grab abgesenkt werden. Es war eine spannende Situation. Und ich weiß nicht, wer den Mut gehabt hat, dann den Stein wegzurollen. Hättet ihr das gemacht? Den Stein wegnehmen. Die Regel, den Anstand zu übertreten. Trotzdem, das war jetzt nötig. Auf dem Weg vom Tod zum Leben. Martha macht Einwände. Herr, das kann man nicht machen. Sie sagt, er stinkt schon. Er liegt schon seit 4 Tagen im Grab. Und Jesus antwortet, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da fanden sich dann doch ein paar Leute, die den Stein wegrollten. Könnte es unter Umständen sein, dass wir, jetzt mal übertragen gesehen, auch die Aufgabe haben, etwas wegzuräumen, was Jesus hindert, um das zu tun, was er tun will? Nun ist das Grab offen. Wer geht hinein? Petrus, der war doch einer, der so schnell handelte. Nein, er bleibt draußen. Auch Jesus steht draußen. Und jetzt lesen wir etwas Interessantes. Es gibt eine Zäsur, Vers 41 und 42. Jesus spricht ein Gebet. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Der Inhalt dieses Gebetes ist ein Dankeswort an den Vater. Ich denke, Jesus hat schon am Morgen dieses Tages, vielleicht noch bevor er aufbrach, zur Reise mit seinem Vater gesprochen. Und er wusste, was er tun sollte, was er tun durfte, was in seinem Auftrag stand, Lazarus aufzuerwecken. Aber die Menschen sollten sehen, dass sein Handeln im Auftrag des Vaters geschah. Und es ist interessant, dass er bereits dankte, bevor das Ereignis geschehen war. Auch eine interessante Überlegung für uns, ob wir nicht danken sollten dafür, dass Gott für unsere Not eine Lösung hat, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Jesus betet, damit die Menschen wissen, was hier vorgeht. Es geht um uns. Das Gebet ist nicht für den Lazarus. Das Gebet ist für die Menschen, die vor dem Grab stehen. Und Jesus hat uns interessanterweise in Matthäus 18, Vers 19 und 20 eine ähnliche Aufforderung gegeben. Er sagte dort, wahrlich, ich sage euch, wenn 2 unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 und 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus gibt uns die Kompetenz zum Bitten und er verspricht auch Hilfe. Vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten. Hier war es ja auch anders, als die Menschen es erwartet haben. Und nun muss niemand ins Grab gehen. Wer hätte sich da auch getraut? Es genügt der Ruf Jesu, damit der Tote aus eigener Kraft aus dem Grab herauskommt. Interessant, in Vers 43 heißt es, als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Musste er laut reden? Ja, vielleicht hatte der Lazarus noch ein paar Binden um den Kopf, dass er nicht so gut hören konnte. Aber alle, die dabei waren, sollten es hören. Und ich kann mir vorstellen, mit welch einer Spannung die Leute auf diese Tür, auf dieses Grabloch gestaut haben. Kommt er oder kommt er nicht? Und ich glaube, es wird hier nicht beschrieben, aber die Leute müssen sicher gejauchzt und gesprungen haben. Ha, da ist er, er kommt heraus. Er kommt. Wenn er tot gewesen wäre, so wie ein richtiger Toter, ja, dann hätten menschliche Worte nichts genützt. Aber diese Worte Jesu nutzten tatsächlich für den Toten. Sie brachten ihn wieder zum Leben. Lazarus ist lebendig. Er kann hören. Er ist wieder am Leben. Der Verstorbene kam heraus, Vers 44, gebunden mit den Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die da zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Großartig, was Jesus kann. Viele Menschen kamen durch diese Handlung zum Glauben. Du auch? Wie ist es heute? Wir wollen wieder etwas aktualisieren. Gibt es Steine in unserem Lebensweg, die hinderlich sind, dass Jesus handeln kann? Müssen auch heute tote Gemeindeglieder zum Leben erweckt werden? Vielleicht nicht körperlich Tote, aber solche, bei denen der Glaube nicht mehr funktioniert. Müssen Gebundene befreit werden? Wir wissen, dass nach dieser großartigen Tat Jesu die Feindschaft gegen Jesus noch größer wurde. Dass die Schriftgelehrten und Pharisäer, die davon erfahren haben in Jerusalem, es war in der Nähe, dass sie alles unternehmen wollten, um Jesus zu töten. Das ist ihnen dann auch gelungen. Aber was sie nicht verhindern konnten, war auch die Auferstehung von Jesus, die er hier demonstriert hatte an Lazarus und die er dann selbst vollzogen hat oder die dann bei ihm vollzogen wurde, dass er auferstand. Fassen wir noch einmal zusammen. Wenn ich den Titel gewählt habe, Jesus kommt zu spät, müssten wir eigentlich noch ein Wort in diesen Satz einfügen. Jesus kommt nie zu spät. Aber wir sind vielleicht der Meinung, dass er zu spät kommt. Unsere Vorstellung, wann Jesus kommen soll, wie Jesus kommen soll, was er tun soll, mag falsch sein. Die Jünger Maria und Martha hatten eine Vorstellung, was Jesus tun könnte, aber der Weg dorthin war ganz anders. Er hat Lazarus gesund gemacht, er hat Lazarus zum neuen Leben erweckt, aber der Weg entsprach nicht der menschlichen Vorstellung. Das Zweite, was ich hier als Hauptgedanken nennen möchte, ist, Jesus hat die Sache in der Kontrolle. Auch wenn er wartet, auch wenn er zurücksteht, wenn er einen Umweg macht, er weiß den Weg genau. Wir sind manchmal verwirrt, so wie die Jünger. Warum gehst du? Warum gehst du nicht? Es ist jetzt gefährlich. Nein, dann gehen wir halt mit ihm in den Tod, wie Thomas sagt. Wir dürfen wissen, Gott oder Jesus natürlich auch, hat alles in der Kontrolle. Und das Letzte, eben Gott, Jesus, kommt nie zu spät. Er hat seinen Plan, er hat die Möglichkeit, uns zu helfen. Er kann uns sterben lassen und er kann uns wieder auferwecken. Was auch immer geschieht, steht in seiner Hand. Und wir als Adventgemeinde haben ja auch so eine Erfahrung hinter uns. 1844 liegt schon sehr lange zurück. Damals meinten die Gläubigen, Jesus müsse kommen. In diesem Jahr, im Oktober, am 22. Er kam nicht. Nach unserem Ermessen könnte es eigentlich schon lange Zeit sein. Aber offenbar handelt Jesus auch mit uns, so wie mit Maria und Martha. Er lässt uns noch warten. Und einige werden vielleicht ungeduldig und andere sagen, er kommt zu spät. Nein, das ist nicht seine Absicht. Er kommt, um uns zum richtigen Zeitpunkt beizustehen, zu helfen und auch dieser Welt zu helfen, auch diese Welt zu verändern. Haben wir Geduld mit ihm, er hat auch Geduld mit uns. Amen.